Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe heute Bastian Hammer bei mir, den Leiter unserer Abteilung Steuern und Altersvorsorge. Und wir werden uns heute unterhalten über das Thema Infrastruktur. Hallo Bastian.
Hallo Thomas.
Gestern stand in der Zeitung, dass in Deutschland über 30 Autobahnbrücken marode sind. Mal abgesehen davon, dass ich hoffe, dass die nicht alle gleichzeitig saniert werden. Wie will der Bund überhaupt die finanziellen Kosten tragen für die Reparatur von 35 Autobahnbrücken?
Grundsätzlich hat er dafür den Staatshaushalt. Ich denke, das ist eigentlich eine staatliche Aufgabe, die Brücken oder die Straßen in Deutschland zu finanzieren. Aber der kommt natürlich immer mehr an seine Grenzen. Und wir sehen es ja in der Politik, dass wir eine extreme Diskussion führen über die Schuldengrenze und die Parteien sich unterschiedlich positionieren. Also ich glaube, das Geld ist endlich und immer mehr Stimmen werden laut für die private Finanzierung von Infrastrukturprojekten.
Das passt ja auch sehr gut in den europäischen Kontext. Wir hatten ja jetzt gerade erst die EU-Wahlen. Eines der großen Themen der EU ist in diesen Tagen die Kapitalmarktunion. Kapitalmarktunion wird mittlerweile ja umbenannt in Sparunion und Investitionsunion. Und der Hintergrund liegt darin, dass eben viele europäische Politiker verstanden haben, dass es nur noch mit Schuldenaufnahme nicht geht und dass sie für ihre Infrastrukturprojekte privates Kapital in Anspruch nehmen müssen. Weshalb eben auch viele europäische Politiker jetzt sagen, wir brauchen dieses Kapital der Privatanleger und können damit die Kapitalmarktunion vertiefen oder vielleicht auch erst schaffen. Denken sogar darüber nach, für bestimmte Produkte EU-Quoten einzuführen. Sie haben ja inzwischen auch verstanden, dass das Wachstum der ETFs in große Indizes auf dieser Welt, wie zum Beispiel den MSCI World oder sogar den S&P 500, in allererster Linie zu europäischen Kapitalströmen in amerikanische Bluechips führt. Also der Anteil amerikanischer Unternehmen am MSCI World ist bei 72%, S&P 500 100%. Und das sehen natürlich auch die Politiker in der EU und sagen, Mensch, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass das Geld europäischer Sparer dann am Ende auch in der europäischen Wirtschaft landet und nicht in der US-Wirtschaft. Aber das nur dazu. Das Thema privates Kapital für Infrastruktur hat also einen sehr, sehr großen Rahmen, geht also bis in die aktuelle EU-Politik der neuen Kommission hinein. Aber in Deutschland haben wir natürlich nochmal ganz besondere Probleme, möchte ich sagen. Wir haben es ja ein paar Mal versucht. Wir haben ja ein paar Mal einige Anläufe schon unternommen, privates Kapital zu mobilisieren für die Finanzierung von Infrastruktur. Über welche Infrastruktur reden wir eigentlich? Reden wir nur über Autobahnbrücken oder gibt es da noch mehr?
Also ich glaube vielleicht vorweg, das Thema Autobahnbrücken oder Autobahnfinanzierung ist sicherlich im öffentlichen Umfeld nicht so positiv behaftet. Das ist ja in den 90er Jahren oder Anfang der 2000er schon mal versucht worden mit den PPP-Projekten, die nicht wirklich erfolgreich waren. Wenn wir über Infrastruktur heute sprechen, dann reden wir vor allem über Solaranlagen, über Windkraftanlagen. Wir reden über Solaranlagen auf Dächern. Wir reden aber auch über soziale Infrastruktur, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Gefängnisse, die immer wieder privat finanziert werden, wo es in ganz Europa viele positive Projekte gibt, die zeigen, dass der private Investor zusammen mit dem Staat sinnvolle Angebote schaffen kann. Und wir sehen, dass ein unfassbarer Kapitalbedarf vor allem in dem Energiebereich notwendig ist. Wir sind im Austausch mit den Stadtwerken zu dem Thema, die ja auch politisch eine sehr wesentliche Rolle in dem ganzen Prozess spielen. Und wo unfassbar viel Kapital benötigt wird, Stichwort Fernwärme, Stichwort Netzausbau. Also man kann eigentlich noch ganz viele andere Punkte aufzählen, wo wir Kapital oder wo wir Investitionsbedarf haben und deswegen Kapital brauchen.
Wo die öffentliche Hand Kapital braucht. Aber wir sollten eines nicht vergessen, als die Zinsen noch bei Null waren oder nahe Null, war die öffentliche Hand nicht mehr der Meinung, Kapital der privaten Investoren zu benötigen, weil sie sich ja zum Nulltarif verschulden konnten. Da war die Antwort, die ich häufig in Berlin gehört habe, warum sollen wir euch involvieren? Ihr wollt ja nur Gewinn machen. Das verteuert ja am Ende das ganze Produkt. Wir können ja gleichzeitig zu 0% Schulden aufnehmen. Das hat sich inzwischen geändert. Sie müssen wieder Schulden zahlen. Die öffentliche Hand kann sich nicht mehr zum Nulltarif verschulden. Jetzt kommen sie natürlich und sagen, oh, wir brauchen unbedingt privates Kapital. Lass uns mal kurz einen Blick in die Geschichte der Mobilisierung privaten Kapitals für öffentliche Infrastruktur werfen. Es gab ja in der fernen Vergangenheit, muss man ja schon fast sagen, das von dir schon angesprochene Thema PPP, also private öffentliche Partnerschaften für diese diversen Projekte. Es gab ja sogar mal Fondsanlagen, die dazu gemacht worden sind. Das ist aber alles nicht so richtig geflogen. Der letzte Anlauf war dann noch gar nicht so lange her mit dem sogenannten Zukunftsfinanzierungsgesetz 1. Das ist ja ein ziemlich neues Gesetz aus dem Herbst 2023. Der Plan war ja damals, insbesondere Energieinfrastruktur finanziert zu bekommen durch Private. Warum hat es nicht geklappt?
Also das Ziel vom Zukunftsfinanzierungsgesetz war es, Immobilienfonds aufsichtsrechtlich zu erlauben, auch anteilig in Freiflächen-Solaranlagen zu investieren. Der Gesetzgeber hat die Regelung im KGB geschaffen, ohne eine begleitende Regelung im Investmentsteuergesetz mitzuschaffen. Und wenn du etwas schaffen möchtest im deutschen Recht, was zwar aufsichtsrechtlich möglich ist, aber steuerrechtlich nicht begleitet wird, dann funktioniert das in der Praxis nicht. Das heißt, du kannst es eigentlich nicht umsetzen.
Das beste Beispiel dazu ist, dass wir in der OGAF-Richtlinie schon seit langem Fondsfusionen ermöglicht bekommen haben. Also wir können ja ohne weiteres Fonds aus Luxemburg und aus Deutschland mit gleichem Anlageschwerpunkt aufsichtsrechtlich zu einem einzigen Fonds fusionieren. Tatsächlich passiert es aber nie, weil unterschiedliche Steuerregime in Luxemburg und in Deutschland bestehen und die Fusion würde dann bedeuten, dass eben ein Fonds verkauft wird und dadurch natürlich dann die Gewinne realisiert werden und versteuert werden müssen. Das ist ein einfaches Beispiel dafür, dass man aufsichtsrechtlich einiges ermöglichen kann, aber wenn man nicht steuerrechtlich mitzieht, dann nutzt das alles überhaupt nichts.
Das stimmt, da gibt's relativ viele Regeln im Aufsichtsrecht, die steuerrechtlich nicht begleitet werden und teilweise hat das natürlich kleine Auswirkungen. Andere Regelungen wie jetzt im Zukunftsfinanzierungsgesetz hätte große Auswirkungen gehabt, weil man es eben, wie gesagt, steuerrechtlich nicht machen durfte. Und dann hätte man sich die Frage stellen müssen, ist denn ein Fonds aus steuerrechtlicher Sicht noch ein Fonds? Weil auch da haben wir einen Unterschied zum Aufsichtsrecht. Ein Fonds, der aufsichtsrechtlich ein Fonds ist, ist nicht unbedingt zwingend auch steuerrechtlich ein Fonds. Weil natürlich das Aufsichtsrecht aus einem anderen Gesichtspunkt die Sachen regelt, mehr aus dem Anlegerschutz, während das Steuerrecht mehr aus dem Gesichtspunkt der Steuererhebung die Sachen regelt, also eine andere Zielsetzung hat. Deswegen behält sich die Finanzverwaltung vor, zu sagen, das ist ein Fonds, das ist kein Fonds, es unterliegt der Investmentbesteuerung oder es unterliegt der Investmentbesteuerung nicht. Energieerzeugung ist in Deutschland eine gewerbliche Tätigkeit und eine gewerbliche Tätigkeit in Deutschland unterliegt der Gewerbesteuer. Ein Fonds gilt grundsätzlich als vermögensverwaltend und darf damit keine gewerblichen Tätigkeiten ausführen. Und an dem Punkt.
Das heißt, wenn jetzt eine Windkraftanlage oder eine Solaranlage eine Investition innerhalb eines Fonds ist, dann würde der Fonds diese Solaranlage betreiben. Die Solaranlage produziert Strom. Das ist ein Gewerbe. Und dann müsste der Fonds eigentlich Gewerbesteuer zahlen.
Wir haben kein Problem damit, die Gewerbesteuer zu zahlen. Das muss jeder machen. Wenn wir Strom erzeugen und Einnahmen erzielen, zahlen wir auch Gewerbesteuer. Das Problem ist, die Finanzverwaltung würde uns aberkennen, dass es ein Fonds ist. Und dann ist die Besteuerung völlig unklar und keiner weiß eigentlich, wie er genau dann mit so einem Vehikel umgehen muss.
Und das ist damals beim Zukunftsfinanzierungsgesetz 1 im Herbst 2023 nicht mitbedacht worden.
Wir haben natürlich als Verband darauf hingewiesen, dass wenn man eine aufsichtsrechtliche Regelung zum Erfolg bringen möchte, muss man an das Steuerrecht denken, was dazu geführt hat, dass sich das BMF auch intern mit dem Thema auseinandergesetzt hat und festgestellt hat, nicht nur zu der Frage, ist es ein Fonds oder ist es kein Fonds, auch festgestellt hat, dass wenn es in einem Fonds diese Investments drinne sind, dass dann unter Umständen Erträge steuerfrei an Anleger ausgezahlt werden können, die eigentlich besteuert werden müssen. Also wir sprachen dann die ganze Zeit über eine Steuerlücke, wo wir immer gesagt haben, besteuert es, damit wir es machen dürfen, weil wir, wie gesagt, akzeptieren, dass wir auf gewerbliche Einnahmen auch Gewerbesteuer zahlen müssen, beziehungsweise Körperschaftsteuer zahlen müssen. Aber das wollte das BMF auch nicht kurzfristig über den Umdruck ohne ein sinnvolles gesetzliches Verfahren in ein Gesetz mit aufnehmen und hat gesagt, wir können das kurzfristig nicht regeln.
Okay, mit dem Wort Steuerlücke war dann das Thema erstmal erledigt. Da geht in Berlin dann nichts mehr und das BMF musste einen längeren zweiten Anlauf unternehmen.
Genau, der Bundestag hat entschieden, dass man das Gesetz nicht komplett in die Tonne kippt, sondern dass man einen zweiten Anlauf startet, hat nur mal darum gebeten, in einer Protokollerklärung Aufsichts- und Steuerrecht zusammenzudenken, was das BMF zum Glück auch aufgegriffen hat.
Ja, und das kam jetzt in Form des Zukunftsfinanzierungsgesetzes 2 ja auch dabei heraus. Wo ist jetzt der große Vorteil des Zukunftsfinanzierungsgesetzes 2 gegenüber der ersten Variante?
Das Zukunftsfinanzierungs 2 regelt sowohl das KGB, also das Aufsichtsrecht, als auch das Investmentsteuergesetz und damit das Steuerrecht. Beide Regelungen sind aufeinander abgestimmt, sodass es ins System auf beiden Seiten passt. Und man hat im Prinzip das Ziel, dass man mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz 1 im Aufsichtsrecht verfolgt hat, leicht angepasst. Also es ist nicht mehr möglich, dass man Freiflächenanlagen unmittelbar in den Fonds erwerben kann. Also der Fonds hält nicht mehr unmittelbar die Solaranlage und das Grundstück, sondern der Immobilienfonds darf eine Projektgesellschaft erwerben. Was aus steuerrechtlicher Sicht zwei Vorteile bringt. Erstens, ich habe einen abgegrenzten Geschäftsbetrieb, der separiert ist von dem eigentlichen Fonds. Das heißt, ich habe keine konkrete gewerbliche Tätigkeit innerhalb des Fonds, sondern über die Beteiligung an der Projektgesellschaft. Und ich habe für die Frage der Gewerbesteuer einen abgegrenzten Bereich, um die Gewerbesteuer aufzuteilen zwischen der Kommune, wo die Solaranlage liegt und wo der Fonds eben sitzt. Also ich habe nicht das Problem der Zerlegung der Gewerbesteuer. Wenn ich es im Fonds hätte, müsste ich mir darüber Gedanken machen. So folgt es den allgemeinen Vorgaben, die es für die Gewerbesteuer gibt. Also wir haben keine Diskussion, wie wir Gewerbesteuer verteilen, was im politischen System auch immer sehr wichtig ist.
Das ist auch für die Stadtwerke in Ordnung. Weil die Stadtwerke haben ja beim Zukunftsfinanzierungsgesetz 1 gebremst.
Die Stadtwerke haben auch schon beim...
Die Stadtwerke als große Stromproduzenten.
Genau. Also die Diskussion mit den Stadtwerken hat auch schon davor mit dem Jahressteuergesetz 2022 begonnen. Und die Frage der Aufdachsolaranlagen. Auch da ging es immer um die Frage, kann der Fonds Strom produzieren und hat einen steuerlichen Vorteil gegenüber einem klassischen Stromproduzenten. Und Stadtwerke sind natürlich mit die größten Stromproduzenten in Deutschland und damit eine wichtige Unternehmensgruppe in dem Bereich. Und die wollen natürlich nicht, dass wir einen steuerlichen Vorteil gegenüber ihnen haben im Bereich der Energieerzeugung. Und mit der Variante der Freiflächenanlage hätte es dazu führen können, dass insbesondere steuerbefreite Anleger wie Kirchen und Stiftungen, die, wenn sie direkt in so einem Park investieren, Körperschaft und Gewerbesteuer zahlen müssen, über die Voranlage die Erträge steuerfrei bekommen hätten. So, das wäre ein klarer Wettbewerbsvorteil gewesen gegenüber der Energiebranche. Und das ist für die ein No-Go gewesen.
Kann ich verstehen. Aber jetzt ja gelöst. Problem genau. Ist dadurch gelöst, dass auch die Fonds Gewerbesteuern bezahlen. Das heißt, wir haben steuerliche Gleichbehandlung von Energieunternehmen und der Fondsanlage.
Genau, das BMF hatte uns kurz nachdem der Bundestag uns in die Verlängerung geschickt hat, zu einer Sitzung eingeladen, wo sie auch die Energieverbände eingeladen haben. Das hat die Staatssekretärin Katja Hessel organisiert. Da waren die Energieverbände dabei, die Anlegerverbände dabei, wir als Fondsverbände waren dabei und haben gemeinsam am Tisch über die Bedingungen gesprochen, unter welchen Voraussetzungen es möglich ist, dass Fonds auch in die Energieerzeugung investieren. Weil natürlich die Stadtwerke und auch die ganzen anderen Energieversorger ebenfalls ein Finanzierungsthema haben. Es ist nicht nur der Staat, der finanzieren muss, es sind auch private Investoren, die in dem Bereich investieren, die auch weiteren Kapitalzufluss brauchen, weil sie aus der eigenen Bilanz nicht stemmen können. Also haben alle eigentlich ein hohes Interesse, dass mehr privates Kapital in die Energieversorgung fließt.
Und so kam es, dass wir jetzt die Möglichkeit bekommen haben, mit offenen Immobilienfonds beispielsweise in Solaranlagen zu investieren, dass es Solaranlagen geben wird auf den Dächern von Logistikgebäuden, Bürogebäuden und so weiter. All die Dinge, die früher nicht möglich waren. Ein großer Fortschritt für die Fondsanlage in Deutschland, aber auch ein großer Fortschritt für die Energieproduktion in Deutschland. Lass uns noch über ein anderes Thema reden, nämlich über die Tatsache, dass viele institutionelle Anleger aus Deutschland schwerpunktmäßig in Infrastrukturprojekte im Ausland investieren. Also nicht in deutsche Infrastruktur, sondern in ausländische Infrastruktur. Und selbst der Kenfo investiert überwiegend in ausländische Fonds, die in Infrastruktur investieren. Woran liegt das denn?
Also erstmal vielleicht zu den Zahlen. Der Kenfo investiert ausschließlich über ausländische Fonds in Infrastrukturprojekte, wenn wir
Luxemburger Fonds.
Luxemburger Fonds. Genau, wenn wir in die großen deutschen Masterfonds schauen, dann spiegelt sich das Bild bei allen institutionellen Anlegern. Die Frage, ob der Fonds in Luxemburg liegt, sagt ja noch nichts unbedingt konkret darüber hinaus aus, ob der Fonds auch in Deutschland investiert oder nicht. Wenn wir ein Stück tiefer schauen, das ist natürlich von der Datenlage nicht ganz so optimal, aber kann man schon sagen, dass für jeden Euro im Extremfall 99 Euro ins Ausland fließen. Beziehungsweise für 10 Euro fließen 90 Euro ins Ausland. Also die Quote inländischer Investments ist circa 1 bis 10 Euro in den großen Masterfonds und 90% des Geldes fließt ins Ausland. Wir haben uns dafür lange mit den Fragen auseinandergesetzt, woran das liegen könnte. Eine konkrete Antwort, eine hundertprozentige Antwort gibt es natürlich nicht. Aber wenn man sich anschaut, wo die Fonds verwaltet werden, dann stellt man fest, dass die meisten Infrastrukturfonds in London oder in Paris verwaltet werden. Und wenn man dann in die Regeln schaut, was London und Paris ausmacht, dann steht da eben im Gesetz drin, es gibt kein Steuerrisiko. Nämlich die Frage, ob der Fonds jetzt nach London oder nach Paris verlagert wird oder in London oder Paris steuerpflichtig wird, gibt es in den Ländern nicht. Wenn der Fonds aber aus Deutschland verwaltet werden würde, dann würde der Fonds in Deutschland steuerpflichtig werden, was dazu führt, der Anleger muss mindestens eine Erklärung machen und unter Umständen hat er eine zusätzliche Steuerbelastung. Das will natürlich kein Anleger, wenn es anders geht. Also reagieren auch die Anbieter darauf und verlagern ihre Teams konsequent aus Deutschland raus, nach London, nach Paris und andere Standorte in Europa, wo das überall möglich ist. Und wir sehen so einen gewissen Exodus am Finanzplatz Frankfurt, dass eben Experten im Bereich Infrastruktur den Standort verlassen. Und dann kommt die zweite Theorie dazu, das ist der Homebuyers. Den sehen wir insbesondere im Immobilienbereich, aber auch im Wertpapierbereich, dass deutsche Asset Manager überproportional in Deutschland investieren. US-Asset Manager investieren überproportional in den USA. So, wenn die Asset Manager aber nicht hier sitzen, dann werden sie hier auch nicht so stark investieren. Also es dauert im Prinzip länger, bis der Asset Manager auf den deutschen Markt kommt und hier investiert, wenn er nicht vor Ort ist. Und das sehen wir als großes Problem in dem Bereich an.
Ja, dieser sogenannte Homebuyers, der ist natürlich auch gerade bei diesen Infrastrukturprojekten, die ja sehr haptisch sind, die ja unvergleichlich sind mit anderen. Das ist ja jedes Mal ein äußerst individuelles, nicht standardisiertes Projekt, ist natürlich sehr groß, ist klar. Also es ist ein bisschen wie die Situation bei den ETF-Investitionen, wo dann am Ende amerikanische Blue Chips gefördert werden. So ein bisschen ist es auch mit Private Equity in Deutschland. Deutsches Sparergeld fließt in ausländische Infrastruktur. Es ist klar, dass die Bundesregierung dagegen etwas tun wollte. Was hat sie dann getan dagegen?
Also ich glaube, der Entwurf ist, im Steuerrecht ist es das Zukunftsfinanzierungsgesetz 2, was einerseits aus dem Infrastrukturteil besteht und zum anderen aus den verschiedenen Punkten, die aus der WIN-Initiative gekommen sind.
Die WIN-Initiative, ja, die WIN-Initiative. Das ist die deutsche Antwort auf die TIBI-Initiative. Die TIBI-Initiative ist aus Frankreich und heißt so, weil die Initiative initiiert worden ist von Professor TIBI, der im Übrigen auch einen sehr guten Vortrag gehalten hat bei unserer Asset Management Konferenz Anfang September in Frankfurt. Und diese TIBI-Initiative hat es geschafft, 13 Milliarden Euro für Venture Capital zu mobilisieren. Eine beeindruckende Summe. Auch Christian Lindner war sehr beeindruckt und hat sich gedacht, na, wenn die Franzosen das schaffen, dann können wir das auch schaffen. Und hat darauf dann die WIN-Initiative ins Leben gerufen, die einige Male getagt hat. Also es gab eine Expertengruppe unter der Führung der KfW. Und was war das Ergebnis dieser Besprechungen innerhalb der WIN-Initiative?
Es gibt einen Abschlussbericht mit 10 Punkten und verschiedene private Investoren haben Commitments abgegeben, verstärkt jetzt in Venture Capital zu investieren. Es gibt ja von der KfW den Zukunftsfonds. Und ein Aspekt der WIN-Initiative war es, private Investoren zu mobilisieren, verstärkt in diese Zukunftsfonds von der KfW zu investieren. Das ist ein Dachfonds, der verschiedene Venture Capital Fonds bündelt und somit großen Anlegern die Möglichkeit gibt, große Tickets zu platzieren und dann ein diversifiziertes Portfolio zu erwerben. Weil ja die meisten Venture Capital Fonds wahrscheinlich zu klein sind für Einzelinvestment von großen institutionellen Anlegern.
Der Zukunftsfonds der KfW hat, glaube ich, ein Volumen von momentan 1 Milliarde Euro. Da fehlen dann noch 12 Milliarden, um auf die französischen Verhältnisse zu kommen. Was ist aus der WIN-Initiative nun in das Zukunftsfinanzierungsgesetz 2 gekommen?
Also für uns Ganz relevant ist im Masterfondsbereich die Möglichkeit, in Zielfonds investieren zu können. Und zwar in Zielfonds unabhängig von der Rechtsform und der Zielinvestment dieser Zielfonds. Also der klassische deutsche Masterfonds ist ja steuerrechtlich ein Spezialinvestmentfonds. Und um als Spezialinvestmentfonds zu qualifizieren, muss man bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und eine der Voraussetzungen war, dass man in Zielfonds investieren darf, die im Prinzip vergleichbar ausgestaltet sind oder in vergleichbare Gegenstände investieren wie der deutsche Spezialinvestmentfonds. In der Praxis will aber der typische Masterfondsinvestor auch in alternative Fonds investieren, die regelmäßig als Personengesellschaften ausgestaltet waren und andere Anlageschwerpunkte haben. Das passte nicht zusammen und musste immer aufwendig geprüft werden. Man musste immer schauen, unter bestimmten Voraussetzungen ging es, unter anderen Voraussetzungen ging es nicht. Aber es war immer eine aufwendige Prüfung und eine fortlaufende Prüfung notwendig. Und mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz fällt diese Hürde weg, was bedeutet, dass deutsche Masterfonds künftig auch in Venture Capital und Private Equity Fonds verstärkt investieren können.
Dieses Zukunftsfinanzierungsgesetz 2 ist wirklich ein Quantensprung, was die Investitionen von Fonds in Infrastruktur angeht. Da ist auch das BMF und der Gesetzgeber über ihren Schatten gesprungen und haben Dinge ermöglicht, die steuersystematisch vor einiger Zeit noch völlig undenkbar gewesen wären, wie zum Beispiel die Aufweichung der Grenze zwischen gewerblich und vermögensverwaltend. Das ist aller Ehren wert. Jetzt kann ich aber nur hoffen, wir alle, glaube ich, können nur hoffen, dass jetzt aufgrund dieser Gesetzesänderung und es ist wirklich großen Wurfes, tatsächlich mehr privates Kapital in deutsche Infrastruktur fließt.
Also ich bin optimistisch, dass das passieren wird, weil wir sehen in der Branche, erstens im Immobilienbereich, dass sich immer mehr Gesellschaften mit den Dachsolaranlagen jetzt auseinandersetzen. Und ich glaube, der Schritt von der Dachsolaranlage zur Freiflächenanlage und dann zur weiteren Infrastruktur ist nicht mehr so groß, wie wenn man von der Immobilie in die Infrastruktur direkt gehen möchte. Und die Anleger haben weiterhin ein Interesse an Infrastrukturinvestments.
Dein Wort in Gottes Ohr. Dann hoffen wir, dass das ein Erfolg wird. Insgesamt können wir ja schon seit Jahren beobachten, dass Listed Equity und Private Equity immer näher zusammenwachsen. Eine sehr spannende Entwicklung, die wir weiter beobachten werden. Ihnen, liebe Zuhörer, hat es hoffentlich gefallen. Und wir hören uns demnächst wieder.
Vielen Dank.